NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio ist Andreas Teska, guten Tag. Die SPD will vorerst keinen Untersuchungsausschuss zum Bundesamt für Flüchtlinge, Parteichefin Nahles im Sommerinterview der ARD. Nach dem G7-Treffen der Finanzminister, Krise im transatlantischen Verhältnis. Totaler Stromausfall auf dem Hamburger Flughafen, geht nichts mehr, und Desaster in Österreich, Deutschlands Fußballnationalmannschaft nur bedingt WM-tauglich. Mehr zu diesen und weiteren Themen in der nächsten halben Stunde. Zunächst nach Berlin. Mit einer gezielten Provokation hat der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland eine Welle der Empörung ausgelöst. Gauland hatte gestern auf einer Parteiveranstaltung die Nazi-Diktatur wörtlich als Vogelschiss der Geschichte heruntergespielt. Selbst der Bundespräsident hat diese Äußerungen indirekt kritisiert. Frank-Walter Steinmeier tat dies bei einer Veranstaltung, bei der es eigentlich um ein Jubiläum ging. Vor 10 Jahren wurde das Denkmal eingeweiht für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen. Zur Rede des Bundespräsidenten Matthias Reiche.
Bald 40 Jahre nach dem ersten Christopher Street Day in Deutschland, 17 Jahre nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz und 1 Jahr nach Einführung des Rechts auf Eheschließung, könne man endlich sagen, Deutschland hat dazugelernt. Diese Botschaft war dem Bundespräsidenten sehr wichtig.
Ihnen allen hier im Denkmal und allen Schwulen, Lesben, Bisexuellen, allen Queers, Trans und Intersexuellen in unserem Land. Ihnen allen rufe ich heute zu, auch Ihre sexuelle Orientierung, auch Ihre sexuelle Identität stehen selbstverständlich unter dem Schutz unseres Staates. Auch Ihre Würde ist so selbstverständlich unantastbar, wie sie es schon ganz am Anfang hätte sein sollen.
Frank-Walter Steinmeier erinnerte daran, dass in der Zeit des Nationalsozialismus Privatheit, Leben, Liebe und Würde Zehntausender Homosexueller auf niederträchtigste Weise angetastet, geleugnet und verletzt wurden. Man habe ihre Existenzen vernichtet, sie gefoltert, in Zuchthäuser und Konzentrationslager geschickt und Tausende umgebracht. Zum Gedenken an ihre Schicksale gehöre aber auch die Zeit nach 1945.
Für all diejenigen, deren Sexualität schon vor 1945 als eine Straftat galt, für sie persönlich war der 8. Mai 1945 nicht der Tag der völligen Befreiung. Auch unter dem Grundgesetz waren sie weiterhin dem Paragraphen 175 des Strafgesetzbuches ausgeliefert, wie auch in der DDR. In der Bundesrepublik galt der Paragraph 175 mit dem seit 1935 unveränderten Wortlaut weiter.
Der Umgang mit diesem Erbe sei den Deutschen nie leicht gefallen, weder im Osten noch im Westen. Jahrzehntelang habe der Mantel des Schweigens über den Abendbrottischen gelegen und jede notwendige Diskussion erstickt.
Deshalb bitte ich heute um Vergebung für all das geschehene Leid und Unrecht und für das lange Schweigen, was darauf folgte.
In seiner Rede verurteilte der Bundespräsident zudem jede Verharmlosung der Verbrechen der Nationalsozialisten. Steinmeier ging dabei nicht direkt auf die Äußerungen des AfD-Vorsitzenden Alexander Gauland ein, der mit seiner verharmlosenden Floskel über die Zeit des NS-Terrors eine Welle der Empörung ausgelöst hat.
Wer heute den einzigartigen Bruch mit der Zivilisation leugnet, kleinredet oder relativiert, der verhöhnt nicht nur die Millionen Opfer, sondern der will ganz bewusst alte Wunden aufreißen und sät neuen Hass. Und dem müssen wir uns gemeinsam entgegenstellen.
Am Wochenende hatte Gauland auf dem Bundeskongress der AfD-Jugend mit der Bemerkung provoziert, dass Hitler und die Nazis nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte wären. In der Vergangenheit hatten sich AfD-Obere vor dem Parteinachwuchs immer wieder noch radikaler als üblich geäußert, so wie auch der Rechtsaußen Björn Höcke, der 2017 die Erinnerungskultur der Deutschen als dämliche Bewältigungspolitik bezeichnete.
Rette sich, wer kann, lautet offenbar die Devise beim Skandal um das BAMF. Der ehemalige Chef der Behörde, Frank-Michael Weise, hat Bundeskanzlerin Merkel im Jahr 2017 zweimal persönlich unterrichtet über die chaotischen Zustände im BAMF. Das geht aus vertraulichen Unterlagen hervor, die mehrere Zeitungen veröffentlicht haben. Mittlerweile gehen auch einzelne SPD-Politiker auf Distanz zur Kanzlerin. Die SPD-Chefin Andrea Nahles lehnt es aber weiterhin ab, einen Untersuchungsausschuss zu den Vorgängen bei der Flüchtlingsbehörde einzusetzen. Ein Thema im Sommerinterview, das die SPD-Vorsitzende heute der ARD gegeben hat. Christoph Schelt aus unserem Hauptstadtstudio.
Andrea Nahles steigt gut gelaunt die Stufen zu Marie-Elisabeth Lüders Haus hoch, mitten im Berliner Regierungsviertel. Und das liegt, wer hätte es gedacht, auch an der Kanzlerin. Denn Angela Merkel hat der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ein Interview gegeben und darin erklärt, was sie über die Zukunft Europas denkt. Merkel sprach von einem Investivhaushalt für die Eurozone, also zusätzliches Geld. Ganz im Sinne der Chefin der Sozialdemokratischen Partei.
Ja, das ist doch sehr erfreulich. Das sind doch ganz neue Töne von Frau Merkel. Ich bin erfreut, denn das basiert ja alles auf dem gemeinsamen Koalitionsvertrag. Sparhaushalt hieß es bisher immer von der CDU-CSU. Jetzt heißt es Investitionshaushalt. Das ist auch notwendig.
Insgesamt stehe es ja gar nicht so schlecht um die Große Koalition, findet Andrea Nahles. Die ist zwar die mächtigste Frau in der SPD als Chefin von Partei und Fraktion, aber bewusst eben kein Mitglied in Merkels Kabinett. Und so lässt sich eben dieses leichter kritisieren.
Ja, gut, dass wir eine stabile Regierung in Deutschland haben, aber ich könnte mir das ein oder andere auch noch vorstellen, dass dann besser und zügiger und problemfreier umgesetzt wird.
Zum Beispiel das Gesetz zur sogenannten Brückenteilzeit. Obwohl die Rückkehrmöglichkeit von einer Teilzeitstelle auf einen Vollzeitjob in der Koalition ausverhandelt sei, gäbe es wieder Sand im Getriebe durch die Union. Auch beim Thema Rüstung schießt Andrea Nahles gegen den Koalitionspartner. Verteidigungsministerin von der Leyen wirft sie unabgesprochene Alleingänge bei der Beschaffung von Drohnen in der Vergangenheit vor.
Wir sind nicht bereit, uns von Frau von der Leyen bewaffnete Drohnen unterjubeln zu lassen. Und nochmal, das wird ein Konflikt bleiben, wenn Frau von der Leyen meint, ohne ausreichende Absprache und Konsensbildung in der Koalition hier alleine vorbrechen zu können. Das werden wir nicht dulden, damit das auch für die Zukunft klar ist.
Andrea Nahles kritisiert von außerhalb des Kabinetts. So war das ja auch gedacht. Dabei hat sie aber im eigenen Haus genug zu tun. Denn ihre SPD hat immer noch keine programmatischen Konsequenzen gezogen aus ihrem historisch schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl. SPD erneuern ist der Hashtag dieser Zeit bei den Sozialdemokraten. Aber so richtig kommen sie dabei nicht voran. Nahles gibt im ARD-Sommerinterview Impulse.
Ich möchte, dass die SPD wieder die Kraft wird für den solidarischen Zusammenhalt unseres Landes. Dafür müssen wir auch Positionen klären. Dafür brauchen wir auch Debatten, die Klarheit schaffen. Und insoweit sind wir gut gestartet, aber noch lange nicht am Ziel.
Genau diese Debatten will Andrea Nahles weiterführen. Und so verabschiedet sie sich zügig vom ARD-Sommerinterview. Sie muss auf die andere Spreeseite, Fraktionsebene im Reichstag, hin zu den SPD-Abgeordneten im Bundestag. Denn die treffen sich zur Klausurtagung, um zu besprechen, was sie beitragen können zur Erneuerung der SPD, während sie mitregiert.
Bringt es überhaupt noch etwas, mit den USA zu reden, um einen Handelskrieg zu vermeiden? Beim Treffen der G7-Finanzminister in Kanada haben die Vertreter 6 westlicher Staaten immerhin versucht, auf ihren amerikanischen Amtskollegen einzuwirken. Aber kaum war die Sitzung vorbei, machte Präsident Trump persönlich alle Hoffnungen auf eine Verständigung zunichte. Aus Whistler in Kanada meldet sich Theo Gers.
Nach dem Treffen der G7-Finanzminister im kanadischen Whistler stehen die Zeichen weiter auf Handelskrieg zwischen den USA und der EU. Denn kaum waren die europäischen Finanzminister auf dem Heimflug, legte US-Präsident Trump auf Twitter los. Von Einsicht und Einlenken keine Spur. Wenn du beim Handel mit jährlich 800 Milliarden Dollar im Minus bist, kannst du einen Handelskrieg nicht verlieren. Die USA sind beim Handel über Jahre von anderen Ländern abgezockt worden. Es ist Zeit, das zu ändern. Dieser Tweet ist die Antwort Trumps auf die Botschaft, die 6 Finanzminister ihrem 7. Kollegen Steven Mnuchin aus den USA in Whistler mit auf den Heimweg nach Washington gegeben hatten. Die USA müssten ihre Zölle überdenken.
The ball is in the camp of the United States.
Der Ball liegt im Feld der Amerikaner, betonte etwa Bruno Le Maire, der französische Finanzminister. Und auf die Frage, ob ein Handelskrieg noch verhindert werden könne, fuhr er fort:
It will depend on the decisions.
Es hängt von den Entscheidungen ab, die die amerikanische Regierung trifft. Und zwar in den kommenden Tagen, in den kommenden Stunden. Und ich sage bewusst nicht Wochen, ich rede von Tagen und von Stunden. Wenn wir die Eskalation noch verhindern wollen, liegt es an der US-Regierung, die richtigen Schritte zu unternehmen. Zwei volle Tage hatten vor allem die Finanzminister aus Frankreich, Großbritannien und Deutschland ihren amerikanischen Amtskollegen Mnuchin bearbeitet. In Einzelgesprächen wie in großer Runde und immer in der Hoffnung, er werde, weil er das Ohr des Präsidenten habe, folgende Botschaft schon weiterleiten. Die zum 1. Juni und damit unmittelbar vor dem Finanzministertreffen scharf gestellten US-Zölle auf Stahl und Aluminium seien rechtswidrig. Und dass man von Partnern, mit denen man ansonsten militärisch zusammenarbeite, Zölle erhebe, weil deren Stahl und Aluminium die nationale Sicherheit der USA bedrohten, sei einfach an den Haaren herbeigezogen. Und drittens, die EU wolle keinen Handelskrieg, sei aber mit den bereits angekündigten Gegenzöllen auf Jeans, Whisky oder Motorräder darauf vorbereitet, einen solchen zu führen, erklärte auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz.
Meine Überzeugung ist, dass der Antritt der übrigen Länder beeindruckend gewesen ist. Und nun hoffen wir, dass es auch Eindruck macht.
Doch danach sieht es nach dem Tweet von Donald Trump nicht aus. Allerdings könnten die Zölle eine andere Nebenwirkung haben. Der Druck von außen könnte die EU-Staaten enger zusammenschweißen und beispielsweise die Reform der Eurozone beschleunigen, wo Frankreich bisher aufs Gaspedal und Deutschland eher auf die Bremse drückt. Das könnte sich nun ändern. Und noch etwas zeichnete sich in Whistler ab. Griechenland kann darauf hoffen, dass es ab August, wenn das derzeitige Hilfsprogramm ausläuft, aus dem strengen Auflagenregime entlassen wird, so Olaf Scholz.
Aber man kann jetzt schon sagen, dass das danach aussieht, als ob die Angelegenheit vernünftig weitergeht und der große Einsatz, den wir miteinander auf den Weg gebracht haben, sich ausgezahlt haben wird.
Nach G7 ist vor G7. Nach den Finanzministern treffen sich kommende Woche die Staats- und Regierungschefs der großen Sieben wiederum in Kanada. Dann sitzen Macron, Merkel und Co. mit Donald Trump zusammen. Lässt sich der drohende Bruch im Verhältnis zu den USA noch abwenden? Hören Sie dazu den Kommentar im Echo des Tages von Kai Küstner.
Da sage noch einer, Europa sei nicht gewarnt gewesen. Aus Donald Trumps Wahlkampf stammt der Satz, die EU ist erschaffen worden, um die USA im Geldverdienen zu schlagen. Genauso behandelt der Mann im Weißen Haus die Europäer. Als Konkurrenten, nicht als Verbündete. Der Angela Merkel-Satz, dass Amerika kein verlässlicher Partner mehr sei, ist längst überholt. Es ist alles viel schlimmer. Mit dem Bruch des Iran-Abkommens ist Trump zu einem Sicherheitsrisiko für die Europäer geworden. Nun wird er darüber hinaus ein wirtschaftliches Risiko für die EU. Wie die Verhängung der Schutzzölle auf Stahl und Aluminium beweist. Darauf muss Europa Antworten finden. Und zwar jenseits der angekündigten Bestrafung von Orangensaft, Erdnussbutter und Jeansherstellern aus den USA. Viel Zeit bleibt nicht. Schon in wenigen Tagen werden Merkel, Macron und Juncker beim G7-Gipfel in Kanada jenem Mann in die Augen blicken, der ihnen allzu viel eingebrockt hat in den letzten Wochen. Zu lange hatten sich die Europäer halbwegs in Sicherheit gewähnt. Hatte Trump kurz nach Amtsantritt in seinem ersten Telefongespräch mit der EU Ratspräsident Donald Tusk jenen zwar gefragt, und wer ist der Nächste? Darauf anspielend, dass nach den Briten sicher bald weitere Länder eine bröckelnde Union verlassen würden. Doch anschließend hatte er die Europäer zwar nie ganz in Ruhe, doch weitgehend links liegen gelassen. Bis vor ein paar Monaten eben, als er die vermeintlichen Verbündeten gleich dreifach vor den Kopf stieß. Mit der Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt, mit der Aufkündigung des Iran-Atomabkommens und zuletzt mit den Zöllen. Dass die europäische Antwort nicht lauten kann, Amerika wahlweise wie Luft zu behandeln oder gar als Feind, liegt auf der Hand. Dafür sind die Abhängigkeiten viel zu groß. Aber auch die freundschaftlichen Bindungen in die USA, wenn auch nicht ins Weiße Haus. Aber warten, bis Hurricane Donald in, wenn's gut läuft, 2,5, wenn's schlecht läuft, 6,5 Jahren vorübergezogen ist, geht eben auch nicht. Die EU muss antworten. Kurzfristig ebenso hart wie bestimmt. Und langfristig ebenso klug wie strategisch durchdacht. Was die Zölle angeht, so kann man davon ausgehen, dass Trump auf zwei Dinge wartet. Entweder, dass die Europäer als Block einknicken, um ihm den Deal zu Füßen zu legen, den er mit seinem stahlharten Kurs immer schon erzwingen wollte. Oder, dass mit zunehmendem Druck die EU-Einigkeit Risse bekommt und er mit einzelnen Staaten Sonderabsprachen treffen kann. Besonders anfällig die Auto- und Exportnation Deutschland. Hat der US-Präsident mit dieser Taktik Erfolg, wird sein Appetit, den Europäern noch weitere Demütigungen zuzufügen, nur noch wachsen. Langfristig gesehen kann und darf sich Europa nicht von den USA abwenden. Trotzdem stellt Trump es vor eine Art Reifeprüfung. Europa kann sich außenpolitisch, diplomatisch und auch militärisch fit machen für eine immer rauere und unberechenbarer werdende Welt mit wechselnden Allianzen. Oder es kann durch Nichtstun, beziehungsweise noch schlimmer, durch die von den Populisten so ersehnte Zersplitterung der EU, die eigene Selbstverzwergung vorantreiben. Darf sich dann aber nicht wundern, wenn es von den USA, China, Russland herumgeschubst wird, wie seit eh und je die Kleinen von den Großen auf dem Schulhof. Mit beratungsresistenten Partnern vom Kaliber eines Donald Trump umzugehen, wird unter diesen Umständen so gut wie unmöglich.
Kai Küstner kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Welt blickt auf Singapur. Dort findet die historische Begegnung statt zwischen den Präsidenten Nordkoreas und den USA. In gut einer Woche, am 12. Juni. Und deshalb ist die Sicherheitskonferenz, die zurzeit im Stadtstaat läuft, plötzlich so etwas wie die Generalprobe für den ganz großen Gipfel. Und die eigentlichen Themen bei den Beratungen der Verteidigungsminister geraten etwas in den Hintergrund. Holger Senzel hat alles auf einmal im Blick.
Der Sicherheitsdialog im Shangri-La-Hotel hat eine lange Tradition in Singapur. Doch selten zuvor hat die Welt so genau hingeschaut. In dem Luxushotel werden sich am 12. Juni vermutlich auch US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Diktator Kim Jong-un treffen, auch wenn der Ort bislang noch geheim ist. Offiziell war der historische Gipfel auch nicht das Thema der 40 Verteidigungsminister. Der Amerikaner James Mattis ging darauf nur in einem Nebensatz ein. Doch eine gute Woche vor der Konferenz mit Nordkorea ist dies vermutlich diplomatisch auch klug. Aber natürlich beherrschte die erst ab und dann wieder zugesagte Begegnung die Konferenz, sagte in Singapur Bundesverteidigungsminister Ursula von der Leyen im ARD-Interview.
Die Erwartung ist hoch, dass bei dem kommenden Gipfel ein Fahrplan entwickelt wird, wie weiter umgehen mit Nordkorea. Also man spürt in diesen Tagen hier in Shangri-La in Singapur sehr deutlich, dass eine neue Erwartungshaltung gewachsen ist, dass in dem schwersten Konflikt, den wir mit auf der Welt haben, nämlich in Nordkorea, deutlich Bewegung reingeraten ist.
Großes Sorgenkind, wie in den Jahren zuvor, ist die Entwicklung im südchinesischen Meer. China baut in den unter anderem auch von Vietnam und den Philippinen beanspruchten Gewässern Militärbasen aus. Die US Navy demonstriert Stärke. Der Konflikt hat nach Einschätzung von Militärexperten das Potenzial für einen Krieg.
Man merkt hier in der Diskussion sehr klar, dass die vielen kleineren asiatischen Länder sich große Sorgen machen über das expansive, sehr selbstbewusste Verhalten Chinas. Und hier ist wichtig, ASEAN, den Zusammenschluss asiatischer Länder, auch zu stärken. Hier ist eben auch die Parallele zu Europa, die interessant ist für die Asiaten. Nämlich zu sehen, wie habt ihr das in Europa gemacht, wo es auch viele mittelgroße und kleine Länder gibt, die sich zusammengetan haben und so über den gemeinsamen Markt, aber auch über eine gemeinsame politische Stimme Stärke entwickelt habt, um mit dominantem Verhalten von Nachbarn dann auch angemessen umzugehen.
Nicht ob, sondern wann es geschieht, ist die Frage. Waren denn überall in Singapur Plakate vor Terroranschlägen? Der südostasiatische multireligiöse Finanzplatz und Verbündeter der USA ist ein absolut exponiertes Anschlagsziel für die Terrororganisation IS. Auch das, so Ursula von der Leyen in Singapur, verbindet Europa und Asien.
Der Kampf gegen den IS-Terror, Asien ist genauso betroffen von Terroranschlägen, wie es auch Europa ist.
Dennoch überschattet das bevorstehende Treffen zwischen Trump und Kim alles andere. Viele sehen in der Shangri-La-Konferenz auch eine Art Generalprobe für die historische Begegnung. In der Stadt selbst spürt man bislang wenig von dem in 9 Tagen bevorstehenden Ereignis der allerhöchsten Sicherheitsstufe. Singapur habe Erfahrung mit großen internationalen Konferenzen, heißt es betont gelassen aus dem Polizeihauptquartier. Momentan sind Sommerferien im Stadtstaat und das heißt, einige tausend Polizisten mussten aus dem Urlaub zurückgeholt werden.
Urlaub ist unser nächstes Stichwort. Die gute Nachricht, es ist weder Chaos noch Panik ausgebrochen auf dem Flughafen in Hamburg. Heute Vormittag so gegen 10 Uhr war es dunkel geworden. Erst in dem einen Terminal, dann auch im zweiten. Stromausfall. Totaler Stromausfall. Nichts geht mehr auf dem Airport der Hansestadt. Das Tor zur Welt ist geschlossen. Carsten Seekund über Reisende, die nicht reisen und Flugzeuge, die nicht fliegen können.
Alles begann heute Morgen kurz vor 10 mit einem scheinbar harmlosen Kurzschluss, so Sprecherin Katja Bromm.
Wir hatten heute einen Kurzschluss hier am Flughafen, der hat zu einem Stromausfall geführt. Da war erst im Terminal 2 und hat sich dann quasi ausgebreitet, sodass wir ab 10 Uhr den Flugbetrieb vorübergehend einstellen mussten.
Die Folge war eine Kettenreaktion. Schalterdefekt, Rolltreppen funktionierten nicht, Gepäckbänder und Belüftungssysteme. Der Flughafen stellte daraufhin vorübergehend den Betrieb ein. Viele Fluggäste entsetzt.
Die Belage ist bescheiden, sagen wir mal so.
Wir haben schon am Gate gesessen und warten auf unseren Flieger nach Malta. Wissen wir nicht, was aus dem Urlaub wird. Kann man laut sagen.
Die Notrufnummer da vom Reiseveranstalter, die kriegt man nicht. Da geht keiner ran.
Die Information am Flughafen schlecht. Was ist genau passiert? Die Mehrheit der Fluggäste wird aus Sicherheitsgründen in die Außenbereiche des Flughafens geschickt und mit Wasser versorgt.
Es gibt gerade Wasser umsonst. Tja, eigentlich sollte unser Flieger schon in der Luft sein.
Die Stunden vergehen, nichts passiert am Flughafen. Die Hoffnung, heute doch noch in den Urlaub zu kommen, schwindet.
Wir wissen nicht, ob wir bleiben sollen, ob wir morgen fliegen. Wir wissen gar nichts.
Wie sieht Ihr Plan B aus?
Ja, wir haben erstmal gar keinen.
Oh, wir warten schon etwas länger.
Wir haben im Flieger gesessen, mussten wieder raus. Und wenn wir eine Information kriegen, dass es nicht geht, dann war es der Urlaub.
Urlaub möchte ich nicht am Flughafen verbringen.
Also ich denke, wir schlafen heute Abend in unserem eigenen Bett.
Tatsächlich scheint die Sache komplizierter zu sein, so die Flughafensprecherin.
Ich sehe gerade, dass einzelne Systeme wieder hochfahren, aber eben nicht das Wichtige der Start- und Landebahn. Wir hoffen da quasi jederzeit darauf, dass es wieder losgehen kann. Und unser Fokus liegt dann natürlich darauf, den Flugbetrieb wiederherzustellen.
Gegen 16.30 Uhr dann die Gewissheit, der Flugbetrieb bleibt eingestellt.
Hamburg Airport regrets to announce that all flight operations for today have been cancelled.
Wirklich scheiße, dass das hier passiert, wirklich. Wow.
Fürchterlich. Mein Urlaub ist im Eimer. Also ich sitze seit heute Morgen um neun hier. Es passiert nichts.
Und nun?
Nach Hause, ne?
Müssen wir sehen, was wir denn machen. Hauptsache es geht morgen los. Plan B ist nach Hause fahren, eine Flasche Prosecco öffnen und in Urlaubsstimmung bleiben.
Manche nehmen es gelassen, andere Fluggäste fragen sich, werde ich entschädigt für diesen Flugausfall? Katja Bromm vom Flughafen Hamburg.
Also den Fluggästen empfehlen wir auf jeden Fall, sich unbedingt bei ihrer Fluggesellschaft zu wenden. Denn die Fluggäste haben mit der Fluggesellschaft den Vertrag. Und ob ein Flug ausfällt, ob man umgebucht wird, das entscheidet immer die Fluggesellschaft. Und dort bitte auf jeden Fall als Passagier dran wenden.
Ob der Flugbetrieb morgen wieder aufgenommen werden kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch ungewiss.
Die gute Nachricht nach Angaben einer Flughafensprecherin ist der Fehler inzwischen behoben. Nach wie vor ist aber unklar, wann der Flugbetrieb wieder aufgenommen wird. Heute geht garantiert nichts mehr. Zu unserem nächsten Thema. Es war das schlimmste Unglück in der Geschichte der Deutschen Bahn. Vor 20 Jahren entgleiste der ICE Wilhelm Konrad Röttgen bei Eschede in Niedersachsen. Der Unfall war eine Verkettung mehrerer technischer Fehler, ausgelöst durch den Bruch eines Radreifens. 101 Menschen kamen dabei ums Leben. Mit den Hinterbliebenen ging die Bahn jahrelang ausgesprochen unsensibel um. Heute gab es eine Gedenkfeier am Unglücksort. Von dort berichtet Martina Witt.
Auch nach 20 Jahren ist das Zugunglück von Eschede nicht vergessen. Zahlreiche Angehörige legten Blumen an der Gedenktafel nieder, standen gemeinsam in dem Hain aus Kirschbäumen und schauten auf die Gleise, auf denen vor 20 Jahren der ICE Wilhelm Konrad Röntgen verunglückte. Auch Niedersachsens Ministerpräsident Weil und Bahnchef Lutz waren zur Gedenkfeier gekommen. Weil sprach den Betroffenen erneut sein Mitgefühl aus.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, es heißt ja so schön, die Zeit heilt alle Wunden. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Es wird viele Wunden geben, die niemals schließen. Und Trauer und Schmerz werden bei den Betroffenen immer bleiben. Lassen Sie mich nur Ihnen zum Ausdruck bringen, dass sich das Land Niedersachsen Ihnen tief verbunden fühlt und dass wir uns Ihnen in dieser Trauer verbunden fühlen.
Wer ist für das Unglück verantwortlich? Diese Frage stand lange zwischen den Hinterbliebenen und der Deutschen Bahn. Erst vor 5 Jahren entschuldigte sich der damalige Bahnchef Grube bei den Angehörigen und Überlebenden. Der heutige Vorstandsvorsitzende Lutz übernahm in seiner Ansprache erneut die Verantwortung. Auch für die Bahn sei die Erinnerung an den 3. Juni 1998 schmerzhaft.
Denn all die Menschen, die vor 20 Jahren im ICE 884 unterwegs waren, haben sich uns anvertraut. Und wir müssen dazu stehen und damit leben, dass wir dieser Verantwortung an diesem Tag nicht gerecht geworden sind.
Und er gab zu, dass die Betroffenen zu lange auf eine Entschuldigung warten mussten.
Auch mir ist es ein persönliches Anliegen, Ihnen unser zutiefst empfundenes Mitgefühl auszusprechen und die Bitte um Entschuldigung für das entstandene menschliche Leid zu erneuern. Wir bedauern die Geschehnisse in Eschede zutiefst und deshalb ist es von unserer Seite nicht nur eine Bitte um Entschuldigung, sondern auch eine Bitte um Verzeihung.
Gisela Angermann hatte bei dem Unglück ihren Sohn verloren. Nachdem sie in den vergangenen Jahren oft von der Bahn und deren Umgang mit den Betroffenen enttäuscht wurde, war sie nun mit den deutlichen Worten von Bahnchef Lutz recht zufrieden.
Ein Erfolg für uns Betroffene, weil endlich mal klar gesagt wurde, was passiert ist und was nicht hätte passieren dürfen, müssen und so weiter. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich erleichtert jetzt hier aufstehe, aber es war einfach eine ganz andere Atmosphäre, als was wir alle schon erlebt haben. Nicht?
Auch Heinrich Löwen, der Sprecher der Selbsthilfe Eschede, sagte im Anschluss, das Verhältnis zwischen der Bahn und den Betroffenen habe sich deutlich verbessert. Doch trotz der Gesten überwog an diesem Tag für viele der Schmerz. Es habe ein Leben vor Eschede gegeben und ein Leben danach, so Löwen. Aber es gelte auch, nach vorn zu blicken. Die Toten würden nicht wollen, dass wir das Leid noch vergrößern, indem wir in Trostlosigkeit und Trauer verharren, sagte Löwen.
Und wir kommen zum Sport im Echo des Tages. Bei mir im Studio ist Mara Tellmann. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat sich ja gestern souverän verabschiedet von der Favoritenrolle bei der WM mit einer eher peinlichen Niederlage in Österreich. Was war denn heute angesagt? Wunden lecken?
Ja, also erstmal das mit der Favoritenrolle, das kann man so sehen, muss man aber nicht. Viele Weltmeister waren ja auch nicht dabei, beispielsweise Toni Kroos oder Jerome Boateng. Und das Spiel kam ja auch aus dem Training heraus. Trotzdem, man muss sagen, Bundestrainer Joachim Löw war tatsächlich auch nicht sonderlich zufrieden.
Wir haben 1-0 geführt, aber die Österreicher hatten vorher schon 2-3 gute Möglichkeiten, aus Fehlern von uns resultieren. Und das darf natürlich einer Mannschaft, sollte nicht passieren. Das muss man ansprechen und dann daran arbeiten. Aber ich bin natürlich enttäuscht, ärgere mich auch, dass wir verloren haben, aber mache mir jetzt keine Sorgen, weil in zwei Wochen wird die Mannschaft viel weiter sein.
Also der Maßstab, ob Deutschland nochmal Weltmeister kann, sollte also am 17. Juni angelegt werden nach dem ersten WM-Spiel gegen Mexiko. Und um das Wundenlecken nochmal aufzugreifen, ich glaube, das passiert erst morgen bei denen, die das Trainingslager verlassen müssen. Am Montag gibt der Bundestrainer ja den endgültigen WM-Kader bekannt.
Und er nimmt Manuel Neuer aller Voraussicht nach mit. Sein erstes Spiel nach 8-monatiger Wettkampfpause war nicht so schlecht.
Ja, tatsächlich, da waren sich alle einig. An den Toren hatte er keine Schuld. Er wirkte souverän. Was zu halten war, hat er gehalten. Ob Löw Neuer tatsächlich mitnimmt, dazu hat er sich noch nicht geäußert. Er war aber hörbar zufrieden mit seinem Kapitän.
Er hat jetzt irgendwie nach dem Spiel keinerlei Probleme gehabt mit seinem Fuß. Der Belastung standgehalten. Das ist schon mal sehr positiv. Ich glaube, er hat ja auch 3 oder 4 Bälle wirklich auch sehr gut pariert. Also da hat man ihm jetzt die lange Pause irgendwie nicht angemerkt. Also das war gut. Von daher mit seinem Comeback nach so langer Zeit kann man sicherlich zufrieden sein.
Ja, und offenbar hat Neuer heute nochmal einen Medizincheck gemacht und von der Seite soll es ein Okay gegeben haben. Also ja, spricht für ihn.
Dann wechseln wir mal die Sportart. Gibt es auch von Deutschlands Tennisprofis heute bei den French Open in Paris positive Nachrichten?
Also es war nur einer im Einsatz, der Weltranglistendritte Alexander Zverev. Und er hat sich in die nächste Runde gekämpft, nämlich ins Viertelfinale. Er siegte gegen den Russen Kachanov in 5 Sätzen.
In der Handball-Bundesliga war heute letzter Spieltag und wer Meister wird, war vorher noch nicht klar, aber jetzt.
Ja genau, der Spitzenreiter, der hat die knappe Führung an der Tabelle doch noch ins Ziel gerettet, also Flensburg. Und Flensburg ist damit zum zweiten Mal nach 2004 deutscher Handballmeister. Thomas Kuss.
Um kurz nach 17 Uhr nahm der Flensburger Kapitän Tobias Karlsson die Meisterschale entgegen. Im letzten Saisonspiel mussten die Norddeutschen beim 22-21 Erfolg gegen Göppingen bis in die letzten Sekunden um diesen überraschenden Triumph zittern. Vor 3 Wochen standen die Rhein-Neckar-Löwen noch mit einem 4-Punkte-Vorsprung souverän an der Tabellenspitze. Nach diesem Triumph steigt mit Sicherheit eine ausgelassene Meisterparty in der Stadt an der dänischen Grenze.
Ja, aber nichts zu feiern gibt es in Hüttenberg heute und in Nettelstedt-Lübbecke. Die beiden Teams, die sind aus der ersten Liga abgestiegen.
Fußball, Tennis, Handball, sonst noch Neuigkeiten?
Ja, Berlin ist zumindest auf einem guten Weg Richtung Titel deutscher Basketballmeister. Das Team siegte etwas überraschend allerdings im ersten Spiel der Finalserie Best of 3 gegen München mit 106-95. Und dann gibt's noch was. Der Sieger im Duell des Ex-Weltmeisters gegen den aktuellen Weltmeister im Triathlon hat der Alte gewonnen, also Jan Frodeno, Olympiasieger und zweimaliger Triathlon-Champion auf Hawaii. Er war im Kraichgau über die Halbdistanz 6,5 Minuten schneller als Patrick Lange.
Und das war's für heute vom Sport mit Mara Thellmann. Und das war's auch im Echo des Tages. Im Studio war Andreas Teska.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.